herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
In der heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, mal über die Begrifflichkeit multimodaler Therapieansatz in Bezug auf funktionelle Erkrankungen zu berichten oder das Thema einfach mal zu diskutieren, was man darunter versteht. Wir haben ja bei funktionellen Erkrankungen die Situation, dass wir keine einzelne Ursache benennen können. Genauer gesagt haben wir bei funktionellen Erkrankungen immer einen ganzen Blumenstrauß an Ursachen, den wir mit den Menschen diskutieren können. Und aus dieser Multibegrifflichkeit in Bezug auf die Ursächlichkeit entsteht ja sozusagen auch das Konzept, dass wir viele verschiedene Therapien integrieren können. Heißt multimodaler Therapieansatz, dass der Patient mit 10 bis 15 Therapievorschlägen aus der Sprechstunde herausgeht? Oder was haben wir darunter eigentlich zu verstehen, Jochen?
Also das ist es definitiv nicht, dass wir einfach nur Medikamente kombinieren, sondern man muss versuchen, diese Krankheiten zu verstehen und das Verständnis, was wir heute haben, dem Patienten irgendwo zu vermitteln. Du hast es ja schon gesagt, wir haben einen Strauß von möglichen Befunden oder möglichen Ursachen, die zu einer solchen Symptomatik führen können. Und im Regelfall ist es so, dass wenn wir jetzt mal den Darm als erkranktes Organ nehmen oder den Magen als erkranktes Organ nehmen, dass sich dort auf lokaler Ebene etwas abspielt, dass dort Reize wahrgenommen werden, die an das zentrale Nervensystem, also an das Gehirn, gemeldet werden und von dort Reaktionen kommen, Reaktionen auf diese Beschwerden, aber auch zum Teil Beschwerden ausgelöst werden. Und dann gibt es eben auch Dinge, die sich an der Schleimhautoberfläche abspielen. Und da kommen eine ganze Menge an Konzepten zustande, die sich einerseits im Verdauungstrakt befinden, die sich andererseits aber auch im zentralen Nervensystem befinden und die miteinander interagieren wie so ein Netzwerk. Und diese Dinge zu adressieren auf unterschiedliche Art und Weise, das nennen wir multimodale Therapie. Also wir nehmen nicht nur etwas, was jetzt spezifisch auf den Darm oder Magen wirkt, sondern wir adressieren eben auch andere Dinge, die eine Rolle spielen können. Und das kann im weitesten Sinne natürlich auch Stress oder ähnliche Dinge sein, die dazu führen, dass das Nervensystem des Menschen besonders angespannt ist und diese Anspannung sich dann am Verdauungstrakt auswirkt. Kennen ja viele Menschen auch. Ich habe Prüfungsstress und kriege auf einmal Durchfall. Ja, das ist ja so eine typische Konsequenz. Und diese Interaktionen eben auf verschiedenen Wegen zu adressieren, das verstehe ich persönlich unter multimodaler Therapie. Und das hat ja doch deutlichen Einzug in die Routinemedizin, zumindest bei den Spezialisten für diese Erkrankung, erfahren. Achmed, wie sieht es denn in den Leitlinien aus? Was sind da denn die Empfehlungen, was wir heute tun sollen bei solchen Erkrankungen?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt von funktionellen Störungen ausgehen und sagen, nehmen wir mal das Reizdarmsyndrom, das ist ja so der Klassiker, und dann kann man im Grunde genommen, warum begründen wir multimodale Therapie? Weil am Ende diese Diagnose eine Querschnittsdiagnose ist, wie wir so schön sagen. Das heißt, viele Fachrichtungen sind beteiligt, vor allem, wenn es dann um die Therapie geht. Wir haben den Magen-Darm-Spezialist, wir haben den Ernährungstherapeuten, wir haben möglicherweise einen Psychotherapeuten, wir haben die Physiotherapie, wir haben ganz viele Fachrichtungen, die beteiligt sind, und die werden wir nicht immer alle gleichzeitig und sofort einsetzen, sondern wir müssen da schon ja individuell im Grunde genommen gucken, was braucht ein Patient jetzt besonders. Ist es jetzt nur die medikamentöse Therapie oder spielt die Psyche eine wesentliche Rolle als Trigger? Dann brauchen wir im Grunde genommen nicht nur Psychopharmaka, sondern auch vielleicht den Psychotherapeuten. Da sagt ja die Leitlinie, dass wie kognitive Verhaltenstherapie, Stressrelaxation, Yoga dann ganz wichtige Aspekte sind. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das muss man dann eben einsetzen. Und es gibt ganz gute Untersuchungen, die zeigen, ja, das klingt jetzt irgendwie alles sehr kostenintensiv, weil ich irgendwie all diese Fachrichtungen brauche. Am Ende ist es aber viel effizienter, weil wir viel schneller Erfolg haben, als wenn wir vielleicht nur eine Sache bei einem Patienten dann machen. Also das Multimodale, da sind wir viel effizienter an unser Ziel zu kommen. Sprich, und das ist ja unser Ziel, die deutliche Beschwerdelinderung bei einem Patienten mit zum Beispiel Reizdarmsyndrom. Also viele Fachbereiche sind beteiligt. Nicht alle müssten gleichzeitig ran. Man muss individuell schauen, wo denn vielleicht auch der Schwerpunkt liegt. Aber es gibt eben durchaus eine bestimmte Gruppe von Patienten, die eben viel von diesen Dingen braucht. Also dass man im Grunde mehrere im Multimodal dann auch bei einem Patienten letztlich mehrere Dinge sie zur Anwendung bringt. Und insofern sehr individuell und viele Fachbereiche integrierend bei der Behandlung zum Beispiel des Reizdarmsyndroms. Martin, du bist ja durchaus Experte, wenn es auch um digitale Gesundheitsanwendungen geht, die ja gerne auch diese ganzen vielen Bereiche zusammenfasst oder die uns helfen im Alltag, dann vielleicht auch viele Dinge abzudecken, die wir beim Reizdarmsyndrom in der Therapie durchaus auch evidenzbasiert zur Anwendung bringen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen was zu sagen? Und vor allem, wann ist der Punkt bei dir, dass du digitale Gesundheitsanwendungen zur Anwendung bringst bei deinen Patienten?
Ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Warum brauchen wir möglicherweise digitale Therapien bei funktionellen Erkrankungen? Das multimodale Konzept, so wie es die Leitlinie uns erklärt, ist ja in sich sehr schlüssig. Ja, ich habe viele Ursachen, ich möchte an vielen Stellschräubchen drehen, idealerweise an jeder Stellschraube so ein bisschen, um das Gesamtsymptomenbild zu bessern. Und dann habe ich die einzelnen Bausteine. Ja, wie so ein Baukasten kann ich den Hausarzt, der den Patienten durchs System begleitet, nehmen. Ich kann den Gastroenterologen nehmen, der den Patienten vor allem diagnostisch so ein bisschen führt, aber auch in der Therapieempfehlung seine Rolle spielt. Dann kommen aber die schon etwas schwierigeren Aspekte der Ernährungsberatung, die in der Leitlinie eine große Rolle spielen, die in unserem Gesundheitssystem grenzwertig abgebildet sind, weil sie eigentlich nicht wirklich integriert sind. Und dann habe ich noch die große Kiste der ganzen psychosomatischen oder psychischen Maßnahmen, die man in Eigenanwendung oder zusammen mit dem Therapeuten oder idealerweise gleich in Gruppentherapie anwenden sollte. Und ein Aspekt, der dann oftmals über den Stuhl fällt. Vor all diesen Maßnahmen steht ja noch die Edukation. Die Edukation, warum habe ich das? Welche Rolle spiele ich selber in dem Krankheitsbild? Und welche Tools kann ich persönlich anwenden und wie kann ich sie anwenden? Und gerade dieser edukative Teil, so sehr wir uns bemühen, so richtig bekommt den gar keine Fachrichtung hin. Das ist dann aktuell. Oder früher war das der Markt der Bücher, da haben sich Patienten Bücher genommen und ein bisschen nachgelesen. Und jetzt ist es mehr so der Markt des Internets, wo man sich verlieren kann in vielen Texten, aber oftmals auch verloren ist, weil man nicht mehr weiß, was ist Wahrheit, was ist ein Bot und was ist letztendlich nur noch manipulativer Textinhalt. Und das ist eine Schnittmenge, die kann man möglicherweise mit digitalen Gesundheitsanwendungen, Apps zur Behandlung, DIGAs heißen die, schließen. Und solche sind tatsächlich erstens entwickelt worden mit fachlichen Konzepten, die das integrieren, was die Leitlinie dem Patienten anbieten möchte. Und die sind in kleineren klinischen Studien auch getestet bezüglich Wirksamkeit, bezüglich Mehrwert fürs System, ja, also weniger Krankheitstage oder mehr Tage, wo die Patienten eine gute Lebensqualität haben. Und die integrieren sozusagen verschiedenste dieser Tools und die können sehr gut Edukatives, also Erklärendes integrieren. Die können sehr gut im Prinzip Ernährungsaspekte integrieren und sehr flexibel auf den Patienten eingehen. Das können so die verschiedensten Algorithmen in solchen Apps sehr gut ermöglichen und die können auch sehr gut therapeutische Tools gerade aus dem Entspannungs- und Psychobereich anwenden. Also tatsächlich finden sich entspannende Maßnahmen wie Darmhypnose, wie Achtsamkeit in DIGAs drinnen, aber auch echte Psychotherapie, Verhaltenstherapie kann man mit DIGA vermitteln. Und beim Reizdarm ist inzwischen eine App sehr gut etabliert. Das heißt, es gibt im Prinzip beim Reizdarm auf Kassenrezept nur eine DIGA, die verordnbar ist. und die kann man sehr gut anwenden. Ich empfehle die vielen meiner Patienten. Wir können ein bisschen darüber diskutieren, wer der geeignete Patient ist. Empfehlt ihr solche DIGA eigentlich auch oder nicht?
Ja, schon. Das ist jetzt nicht mein erster Ansatz, aber wenn ich merke, die Krankheitssituation ist schon komplexer, viele Aspekte spielen eine Rolle. Du hast ja gesagt, wir haben einfach viele Gründe, die in ein Reizdarmsyndrom münden. Da kann mir im Grunde genommen die DIGA schon sehr helfen. Warum kann sie mir helfen? Weil natürlich der Zeitansatz, also wir alle leben in einer 3-4-5-Minuten-Medizin, eigentlich absolut nicht geeignet ist, einen Patienten mit Reizdarmsyndrom gut zu versorgen. So, wir versuchen das natürlich und wir nehmen uns auch gerade auch in den Erstbesprechungen mehr Zeit, aber wir müssten uns eigentlich noch mehr Zeit nehmen. Und wenn ich merke, diese Zeit braucht man eigentlich und die Zeit habe ich aber gar nicht oder es ist insgesamt schwierig, da kann mir dann diese digitale Gesundheitsanwendung helfen, mir auch in vielen Bereichen der Edukation, also Erklärung, warum gibt es denn Reizdarmsyndrom, was sind die Ursachen, also auch so einfache Ansätze der Relaxation. Wir können die Ernährungsaspekte spielen da eine Rolle, man kann ein Tagebuch führen, all diese Dinge nimmt mir dann die DIGA ab. Und ist natürlich klar, wenn ich es aufschreibe, dann lasse ich den Patienten nicht weg und sehe ihn nie wieder, sondern diese DIGA ist ja immer für 3 Monate. Ich mache es dann auch schon so, dass ich den Patienten dann nach 4 Wochen noch einmal einbestelle. Es gibt dann ja auch mal Rückfragen zur DIGA, dass man die klären kann, um dann auch ein Gefühl zu entwickeln, greift das jetzt oder greift das nicht? Und manchmal ist es dann auch notwendig, dass man vielleicht nochmal ein zweites Quartal die DIGA aufschreibt auf ein Kassenrezept. Und dann hat man im Grunde genommen dieses Multimodale, was wir ja gerade besprochen haben, was wichtig ist bei einigen Patienten allemal, dann auch in so einer digitalen Gesundheitswendung zusammengefasst und der Patient kann quasi mit dieser Anwendung dieses Multimodale erleben, wie wir es jetzt empfehlen, weil sonst ist es ja, ne, man muss zum Psychotherapeut, man muss zum Ernährungstherapeut, man muss zum Physiotherapeut, all diese Dinge, da müsste man ja, das ist ja auch für den Patienten sehr zeitaufwendig, dieses alles abzugreifen, mal abgesehen davon, dann auch den adäquaten Therapeuten zu finden. Also insofern hilft die doch sehr weiter und kommt bei mir zum Einsatz. Klar, das schreibe ich nicht bei jedem Reizdarmsyndrom-Patienten auf, aber bei denen, wo ich merke, da spielen mehrere Aspekte eine Rolle, dann kann einem die auch wirklich helfen. Ist das bei dir auch so, Jochen?
Also ich gucke mir immer ganz genau die Patienten an. Ich finde diese DIGAs super und sie beinhalten ja praktisch alles, was wir so als Bausteine für die Therapie haben. Sie erlauben es, dass die Patienten zu Experten ihrer Erkrankung werden, eben kontrolliert durch Daten, die valide sind und nicht durch irgendwelches Internet googeln, wo ja oft auch viel Unsinn angeboten wird. Aber es gibt gewisse Voraussetzungen. Die Leute müssen erstens das wollen. Auch in der DIGA musst du eine ganze Menge Zeit irgendwo investieren. Sie müssen in der Lage sein, mit digitalen Medien umzugehen. Ja, das ist ja durchaus auch etwas, was gewisse Alterssituationen haben. Der ältere oder alte Mensch, da wird das sicherlich schwieriger, das zu tun. Und sie müssen auch die Kapazitäten haben, das alles aufzunehmen und zu verarbeiten. Diese Krankheiten sind ja extrem komplex. Die Leitlinie für Reizdarm sind, glaube ich, 160 Seiten, 180 Seiten. Das muss ja alles irgendwo abgebildet werden. Und meine Erfahrung ist die, dass da 3 Monate oftmals nicht ausreichend sind. Also wenn ich mich entscheide, das zu machen, wenn ich irgendwo sehe, da ist eine Motivation seitens des Patienten oder der Patientin, so etwas zu tun, dann mache ich das auch. Ich schreibe das gerne auf, muss ich wirklich sagen, bestelle sie mir dann auch zum Feedback immer wieder ein. Und meine Erfahrung ist schon die, dass ein Quartal im Regelfall nicht ausreicht. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist das eine ganz, ganz wesentliche Bereicherung, eben in diesem Sinne einen informierten Patienten sozusagen zu kreieren und die breite Palette der Möglichkeiten, der therapeutischen Möglichkeiten dann auch irgendwo im Zusammenhang anzubieten. Ja, denn das geht euch wahrscheinlich genauso wie mir. Es ist schon schwierig, Termine bei zum Beispiel Psychotherapeuten oder Ernährungsmedizinern oder so etwas zu bekommen, das zeitlich auch so miteinander zu koordinieren, dass eben dann eine multimodale Therapie herauskommt. Oftmals ist es so, dass so meine Erfahrung, viele denken da auch schon mal dran, aber dann wird mal dieses ausprobiert, mal jenes ausprobiert, aber es wird nicht insgesamt eine multimodale Therapie.
Ja, mit so einer DIGA fördert man natürlich auch die Eigenmotivation, die ja auch wichtig ist bei diesem Krankheitsbild. Also die Patienten müssen mitmachen. Und diese Eigenmotivation kann dann helfen, auch so ein bisschen das Schicksal des Reizdarmsyndroms auch ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist auch für den weiteren Verlauf, glaube ich, ganz wichtig, selbst wenn er dann irgendwann mal die DIGA nicht mehr hat, dann diese Dinge, die dort besprochen sind, dann auch eigenständig, selbstständig auch durchzuführen, ohne dass er eben dann auch ständig zum Arzt läuft.
Ich habe mal eine Frage an euch beiden. Wo ist bei euch die Grenze, wo ihr sagt, hier muss ein Psychotherapeut eingesetzt werden? Wie entscheidet ihr das in der täglichen Praxis? Ich meine, alle Patienten mit einem chronischen Reizdarmsyndrom sind ja in irgendeiner Art und Weise auch psychisch belastet. Ob sekundär oder ob da noch zusätzlich etwas vorbestehend war oder sich entwickelt hat, das finde ich für mich persönlich oftmals schwierig zu entscheiden. Was habt ihr da so für Marker, dass ihr irgendwo sagt, da reicht jetzt auch eine DIGA nicht aus oder da reicht meine kleine Psychotherapie nicht aus, sondern hier muss tatsächlich ein Spezialist tätig sein?
Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, ja, weil also im Prinzip psychische Belastung kannst du jedem unterstellen, ja, jeder hat irgendwo seinen Stress, ja, auch der Mensch ohne Reizdarmbeschwerden hat seinen psychischen Stress, ja, der Reizdarmpatient hat einen Therapiewunsch, ja, und eine Symptomenstärke, und diese beiden Aspekte, die versuche ich im Gespräch zu erfassen, ja, wie hoch ist tatsächlich die Symptomenstärke? Und das definiert sich so auch ein bisschen mit, wie ist die Schilderung, wie viele Krankheitstage stehen im Hintergrund, wie sehr erklärt mir der Patient, er ist so erschöpft, er kann seinen Alltag nicht mehr bewerkstelligen. Das sind Dinge, die kann man im Gespräch schon gut herausarbeiten. Und was ich manchmal auch nachfrage, wenn mir das psychische Paket zu hoch wird, dann frage ich auch, würden Sie sich als depressiv beschreiben? Würden Sie sich als angsthaft beschreiben? Oder besteht auch Suizidalität? Und das sind so die drei Aspekte, diese drei Fragen, wo ich entscheide, wie schnell ich mir psychische Hilfe hole. Weil die Reizdarmleitlinie, die lässt das Fass ja letztendlich zum Überlaufen bringen. Man sagt, im Prinzip jeder Patient mit einem Reizdarm darf irgendwann zum Psychotherapeuten gehen. Aber das entspricht natürlich nicht der Realität im Alltag. Nicht alle unsere Patienten werden zum Psychotherapeuten geschickt. Die Patienten mit einem großen Wunsch, dass jetzt schnell was passiert, dass jetzt endlich der Gastroenterologe Ihnen sagen kann, was getan werden kann. Das sind eigentlich meine Lieblingspatienten für die DIGA-Empfehlung, weil ich denen erklären kann, es gibt ein großes Paket an Maßnahmen, die man üblicherweise früher eine nach der anderen gemacht hat, und wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, mehrere davon kombiniert sofort anzuwenden. Es bedarf nur der Mitarbeit. Und da ist sozusagen gerade der Patient mit einem großen Therapiewunsch und einem großen Belastungsgrad mein Lieblingspatient, weil ich dem erklären kann, wieso wir dieses multimodale Abweichen von unserem früheren Vorgehen jetzt alles auf einmal machen und er hat es in der Hand. Und die bestelle ich mir dann nach 8 bis 12 Wochen wieder ein, um zu schauen, wie sie mit der DIGA umgehen können. Und dieses Gespür, bei wem braucht frühzeitig einen echten Psychotherapeuten dazu, was nicht so viele sind, ja? Und wer kann möglicherweise im Verlauf zusätzlich von einem Psychotherapeuten profitieren, was dann schon etwas mehr sind? Das braucht es meistens nicht im Erstgespräch, dass man es anspricht. Ja, ich erwähne es oftmals als ganz hinten raus gibt es auch einen echten Psychotherapeuten, aber nicht alle meine Patienten müssen von Anfang an dahin. Aber wie gesagt, also mein Gespür für die DIGA ist, der Patient mit einem großen Therapiewunsch, wo jetzt endlich was passieren soll, den habe ich ganz gern auf der DIGA, weil ich dem so gut erklären kann, wieso ich mit mehreren Therapien gleichzeitig anfange. Weil früher habe ich jahrelang erklärt, bitte eine Therapie pro Quartal und die konsequent. Aber da hatten wir auch die Möglichkeit der multimodalen Therapie in einem Rutsch nicht.
Ja, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Also ich glaube, in dem Gespräch merkt man schon, ob die Psyche eine übergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, jedes ist bei jedem chronischen Krankheitsbild spielt irgendwann die Psyche mit, und es ist bei dem einen ausgeprägter als bei dem anderen, und wenn es eben eine gewisse Ausprägung hat und eben diese, man merkt ja auch diese Ängstlichkeit, die gewisse Depressivität, die Einschränkung im Alltag, vielleicht auch das Umfeld, ja, wenn wir merken, das Umfeld ist mit betroffen und vielleicht ja nicht nur der Patient selbst, sondern auch Angehörige, Partner, wie auch immer. Also wenn es so einen größeren Kreis betrifft, dann braucht man häufig zusätzlich zu den Dingen, die wir sonst machen, dann eben auch mal einen Psychotherapeut. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen natürlich dem Patienten erklären und ihm da auch so ein bisschen den Druck und die Ängstlichkeit nehmen, dass das jetzt kein Problem darstellt, wenn wir eben den Psychotherapeuten mit integrieren in dem Behandlungskonzept. Das scheuen ja Patienten dann manchmal durchaus und wollen es eigentlich nicht wahrhaben. Sie wollen ja dann nicht psychisch krank sein, aber das muss man eben dann durchaus auch wieder erklären, dass das Teil der Gesamterkrankung sein kann und insofern da auch schon mal ein bisschen den Druck rausnehmen. Aber klar, dann braucht man den entsprechenden Therapeut. Aber es ist gar nicht so, ohne den richtigen Therapeuten zu finden. Gibt es denn Therapeuten, die spezialisiert darauf sind? Jochen, Martin, habt ihr spezielle Therapeuten an der Hand oder kann das jeder Therapeut, der sich Psychotherapeut nennt?
Also ich persönlich bezweifle das. Bei uns in der Region gibt es keinen Spezialisten dafür. Ich arbeite durchaus mit jemandem zusammen, der aus meiner Sicht gute Psychotherapie macht, ohne dass ich jetzt der Experte dafür bin und der einen guten Zugang zu diesen Patienten findet. Aber richtige Spezialisten, wo man irgendwo sagen kann, die verstehen auch was von der Krankheit insgesamt. Ja, die wissen, worüber sie da irgendwo reden. Die gibt es zumindest in unserer Region nach meinem Wissen nicht. Das dürfte in München oder in der Region München vermutlich besser aussehen, oder Martin?
Das weiß ich nicht, ob im Süden Deutschland die Psychotherapeuten besser sind als anderswo. Im Prinzip habe ich schon den Eindruck, dass die psychotherapeutische Landschaft sehr gut ausgebildet ist und dass heutzutage, wenn ich meine Patienten zu einem verhaltenstherapeutischen Ansatz schicke, die meisten der Patienten schon sehr gut aufgehoben sind. Das schließt nicht aus, dass der ein oder andere nicht funktioniert mit dem ein oder anderen Therapeuten, aber das mag jetzt nicht an der Qualität der Behandlung liegen, sondern oftmals auch an der menschlichen Interaktion. Es ist ja so, dass wenn man zum Psychotherapeuten schickt, die Patienten erstmal probatorische Stunden mit dem Therapeuten machen, in denen man sich kennenlernt, denn das Interagieren Therapeut-Patient muss ja auch erstmal passen und es passt nicht zwischen jedem und es wird dann oftmals verwechselt als der hat mir nicht helfen können, aber es braucht auch eine gemeinsame Basis. Wo ich so ein bisschen mehr mein Augenmerk reinlege, ist die Diagnose klar? Weiß ich, dass der Patient sozusagen eine reine Verhaltenstherapie braucht, weil das Reizdarmthema so im Vordergrund steht? Und schicke ich ihn sozusagen auf Therapeutensuche? Oder habe ich aus meinem persönlichen Bauchgefühl heraus das Gefühl, dass die Reizdarmkomponente zwar groß ist, aber dass noch viele andere Themen mit dabei sind, wo ich sage, ich möchte nochmal eine spezielle Diagnostik drüber laufen lassen. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann rate ich dem Patienten, suchen Sie sich bitte jetzt nicht einen Therapeuten, sondern Sie bekommen von mir einen Überweisungsschein jetzt tatsächlich erstmal zum Psychiater, der Sie auch nochmal evaluiert und der dann die Entscheidung trifft, was für Sie die richtige Therapie ist. Da lege ich so ein bisschen mehr mein Augenmerk drauf. Und ich habe keine speziellen Therapeuten, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle endlos ausgebucht, sondern versuche eher über diese Differenzierung, kann ich den Patienten auf Therapeutensuche schicken, weil die Sache so klar ist, oder gibt es Nebenbausteine, bei denen ich mir selber auch manchmal nicht ganz sicher bin, wo ich sage, da brauche ich noch jemanden in der Diagnostik und dann bespreche ich das mit meinen Patienten.
Aber ich glaube, du hast eine wichtige Unterscheidung, so ein bisschen, du hast gesagt, verhaltenstherapeutisch. Das heißt, wir setzen schon eher verhaltenstherapeutisch an und nicht so tiefenpsychologisch, sondern eher so, wie geht der Patient quasi mit den Beschwerden um, Coping, Verhaltenstherapien, eher als tiefenpsychologische Analysen von der Kindheit und Co. oder wie, weil du das immer so wieder betont, verhaltenstherapeutisch. Ist das so?
Ich habe es da gerne so, wie es die Leitlinie eigentlich beschreibt und die klinische Studienlage, gerade bei Reizdarm- oder Reizmagenbeschwerden, ist ganz klar die kognitive Verhaltenstherapie. Da hat man eine sehr positive Studienlage und bei anderen Verfahrensformen, gerade das tiefenpsychologisch fundierte, gibt es diese Studienlage nicht. Ich sage dann auch oftmals flapsig, wenn ich gefragt werde, mehrfach bohrend, dass letzten Endes die klinische Studienlage beim Reizdarm nicht so ist, dass man nach 40 Stunden zum Ergebnis kommt, die fehlende Mutterbrust ist sozusagen schuld an allem Lebensübel, sondern das Reizdarmsyndrom im biopsychosozialen Modell ist einfach ein Verhaltensmodell und da kann man sehr gut trainieren mit Expositionen, mit Coping-Strategien und die Patienten profitieren und das sieht man einfach bei der tiefen Psychologie weniger, ohne dass ich jetzt allen tiefen Psychologen Deutschlands auf die Füße treten möchte, aber die Datenlage ist zumindest beim Reizdarmsyndrom, wo ich mich auskenne, einfach ganz eindeutig und die Leitlinie benennt es ja auch so.
Glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt hier an der Stelle. Ja.
Macht ihr Unterschiede? Ich habe ja gerade rausgehört, dass du sagst, Psychiater, wenn ich gerne noch Diagnostik zusätzlich haben möchte, Psychotherapeut vielleicht in andere Richtung. Aber es gibt ja auch noch diese beiden Berufsgruppen, psychologischer und medizinischer Psychotherapeut. Spielt das für euch eine Rolle oder ist das völlig unerheblich?
Und der Psychosomatiker ist ja auch noch da.
Also für den Reizdarmpatienten, wo ich sage, das Reizdarmproblem steht jetzt zentral im Vordergrund und man kann mit der Verhaltenstherapie arbeiten. Da sage ich, das ist mir so ein bisschen egal, ob er zum psychologischen Psychotherapeuten geht oder zum ärztlichen Psychotherapeuten, weil der braucht den Baustein Verhaltenstherapie. Und das haben beide Berufsgruppen sehr gut gelernt. Den Psychiater hole ich mir immer ins Boot, wenn ich sage, oder ist mir ein bisschen zu viel Depression im Spiel oder es ist mir ein bisschen zu viel Angst im Spiel oder ich höre sogar tiefe fundierte Überzeugungen zu physiologischen Vorgängen heraus, wo ich sage, da kann ich jetzt gar nicht differenzieren, ist da vielleicht auch ein Aspekt der Wahnhaftigkeit mit dabei, dann habe ich gern den Psychiater diagnostisch mit im Boot. Und wenn mehr so die Multimodalität in Bezug auf somatische Beschwerden im Vordergrund steht, also der Patient, der einen klassischen Reizdarm hat, aber dann, wenn das besprochen ist, sagt, und Kopfschmerzen habe ich auch noch und die Haut juckt und die Gelenke tun immer wieder weh und ich bin wahnsinnig anfällig für irgendwelche Infektkrankheiten, den habe ich sehr gern beim Psychosomatiker, weil da sehe ich sozusagen das Somatoforme, das Psychosomatische im Vordergrund und schicke den dort in die Sprechstunde hin. Also das ist so die Art und Weise, wie ich versuche, so ein bisschen aus dem Gespräch heraus mit meinem Bauchgefühl zu differenzieren, wer der geeignete Ansprechpartner ist. Aber wir haben ja nicht nur in der Multimodalität psychische Bausteine. Einen Aspekt haben wir so ein bisschen wenig beleuchtet. Das ist der Baustein Ernährung. Jochen, wie gehst du mit dem Baustein Ernährung um? Wie führst du deine Patienten und welche Patienten schickst du wohin?
Also ganz am Anfang steht immer das Führen eines Ernährungstagebuchs. Ja, das mache ich ganz konsequent, am liebsten über 14 Tage und wenn das dem Patienten zu viel ist, über eine Woche. Aber daran sieht man schon mal eine ganze Menge. Man sieht das Essverhalten der Patienten. Ich sehe gerne, wann sie was essen. Und man sieht auch dann, wenn Beschwerden auftreten, wenn man den Patienten darüber reflektieren lässt, welche Nahrungsmittel möglicherweise welche Beschwerden auslösen, dann kommt man damit schon sehr viel weiter. Und wenn ich irgendwo das Gefühl habe, dass in der Ernährungstherapie deutlicher Verbesserungsbedarf ist, also die Ernährung, so wie der Patient oder die Patientin das durchführt, trägt zur Symptomlast möglicherweise bei, dann versuche ich das über Ernährungsberatung. Es gibt eine Reihe von Krankenkassen, die gute Ernährungsberatung anbieten. Hier bei uns in der Region zum Beispiel die AOK, die machen das wirklich super und sind da sehr engagiert. Bis hin zur Ernährungsmedizin. Da schalte ich dann immer meine Frau ein, die eine Zusatzqualifikation für die Ernährungsmedizin hat. Das sind so die Wege, die ich da beschreite. Aber Ernährung spielt bei mir eine ganz, ganz wichtige Rolle und gehört ja auch zur multimodalen Therapie dazu. Und das Ziel ist immer, dass die Patienten irgendwo erkennen, welche Ernährungsdinge ihnen gut tun und welche ihnen nicht gut tun. Und wenn sie das selber dann irgendwo identifizieren oder gesagt bekommen, dann ist das ein, ja, für mich unersetzbarer Baustein in dieser multimodalen Therapie. Ich höre immer von vielen Patienten und Patientinnen, dass es schwierig ist, in manchen Regionen, das ist bei uns nicht der Fall, eben entsprechende Beratung zu bekommen. Wie sieht das bei euch aus? Ist das jederzeit verfügbar oder habt ihr da auch Schwierigkeiten, Therapeuten zu finden?
Ich glaube, also bei uns ist das jetzt nicht schwierig. Das ist ja klar, in Hannover und auch bis vor kurzem in Frankfurt haben wir ja sogar auch in unserem Zentrum eine Ernährungsberatung dabei und jetzt in der Klinik haben wir sie auch dabei, weil das natürlich immer Teil von auch anderen Bereichen ist, die auch Ernährungstherapie und Ernährungsberatung erfordern. Aber es gibt auch im Markt, wie du schon sagst, über die Krankenkassen die Möglichkeiten, Adressen zu bekommen, wo man hingehen kann. Also die Ernährungsberatung ansetzen und auf den Weg bringen, ist gar nicht so kompliziert, wie manche immer das kolportieren. Also insofern, wenn man will, bekommt man doch sehr gut Ernährungsberatung. Und gerade wenn wir dann auch gezielte Ernährungsinterventionen einleiten, du hattest ja jetzt über die individuellen Verträglichkeiten, das Herausarbeiten anhand des Tagebuches. Aber irgendwann, wenn man keinen Trigger so richtig identifizieren kann, haben wir ja gezielte Ernährungsinterventionen, wie jetzt die FODMAP-Diät. Die, ja, kann gleich Martin was dazu sagen. Der sagt immer, das ist total einfach. Andere sagen, es ist aber total kompliziert. Vielleicht liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Am Ende, glaube ich, hängt es auch immer sehr vom Patienten ab. Braucht der ein bisschen intensiveres Gespräch zu dieser Thematik und versteht er es ganz gut und schnell oder eben nicht? Und dann braucht man den Ernährungsberater, um dann eben letztlich die FODMAP-Diät auch konsequent umzusetzen. Aber da ist ja im Grunde genommen auch die digitale Gesundheitsanwendung, die wir gerade beschrieben hat, die für das Reizdarmsyndrom zugelassen ist, ja auch insofern hilfreich, als dass sie genau diese Ernährungsintervention auch näher beschreibt und die einem auch helfen kann, also dass man dann vielleicht drüber spricht kurz und dass dann die digitale Gesundheitsanwendung dann auch weitermacht. Aber klar, bei einigen Patienten oder bei doch gar nicht so wenigen ist eine Ernährungsberatung dann für diese gezielte Ernährungsintervention FODMAP, die wir ja schon an anderer Stelle besprochen haben, dann auch sehr hilfreich.
Ich habe heute so ein bisschen mitgenommen, dass der Begriff multimodal, so wie in die Leitlinie definiert, mit Edukation, mit Ernährungsumstellung, mit Verhaltensmodifikation, mit dann medikamentösen Maßnahmen, aber auch psychotherapeutischen Maßnahmen mit Therapeut, mit Medikamenten oder mit einer DIGA, eigentlich das beschreibt, was der Patient eigentlich unter ganzheitlicher Therapie versteht. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Aspekt, dass wir eigentlich die ganzheitliche Therapie mit dem Begriff multimodaler Therapieansatz ganz gut umschreiben. Wir beenden ja heute unsere zweite Staffel mit der Folge. Wir haben auch in der zweiten Staffel einiges wieder diskutiert. Jochen, möchtest du das Schlusswort für die heutige Folge übernehmen?
Ja, also ich fand diese Folge, diese Staffel gut und vor allen Dingen auch im Aufbau, dass wir enden mit dieser komplexen multimodalen Therapie, die, wie du so schön gesagt hast, den ganzheitlichen Aspekt wirklich repräsentiert. Das ist, glaube ich, das, was wir lernen müssen. Wir haben es mit komplexen Erkrankungen zu tun, die sich nicht immer nur an Fachgrenzen halten, im Gegensatz zu anderen Aspekten in der Medizin, wo wir mehr Richtung Spezialisierung gehen. Man kümmert sich um ein Organ, man kümmert sich um eine Krankheit, geht es doch hier auseinander und das wird den Menschen und diesen komplizierten Erkrankungen durchaus gerecht.
Und damit bedanken wir uns für euer Interesse. Wir hoffen, dass ihr sowohl in der heutigen Folge als auch in der ganzen zweiten Staffel viel Neues gelernt habt und vieles für euch mitnehmen konntet. Wir wollen euch nicht vorenthalten, dass, weil ihr alle so schön unsere Folgen hört und es freut uns riesig, dass es schon bald eine dritte Staffel gibt und drum heißt es bis bald und auf Wiederhören, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.